Hallo und herzlich willkommen bei unserer Vortragsreihe Überwinder, wenn Gott dein Leben prägt. Diese ganze Vortragsreihe beschäftigt sich mit dem Leben alter Beispiele aus der Bibel. Menschen, die uns durch Johannes den Apostel als Vorbilder gegeben werden, wenn er in Offenbarung Kapitel 7 von den 144.000 spricht. Man fragt sich öfters, ist es überhaupt möglich, dass das Leben eines Menschen sich verändern kann? Kann der Charakter eines Menschen anders geprägt werden? Viele Christen kommen zu Jesus Christus und irgendwie haben sie den Eindruck, dass das schon alles war. Aber Jesus Christus nimmt dich so an, wie du bist, aber möchte, dass du auch Schritte weitergehst. Es ist wie beim Wachstum eines Kindes. Das Kind wird geboren, aber es fängt an zu wachsen. Und je mehr und mehr es von dieser neuen Welt entdeckt, merkt man, dass ein Kind reif wird, eine reife Persönlichkeit. Am Anfang nimmt noch ein Kind Milch zu sich. Später aber, sagt der Apostel Paulus, nimmt ein Mensch im Laufe des Lebens feste Speise zu sich. Es ist ein Bild des Wachstums. Und auch der Apostel Johannes sagt in einem seiner Briefe, denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, nämlich der Glaube an Jesus Christus. In der Offenbarung spricht Johannes auch über dieses Thema. Und er sagt, dass am Ende der Zeit vor einer großen Trübsal eine Gruppe von Menschen da ist, die ihr ganzes Leben in die Hand Jesu gelegt hat, die es gelernt haben, mit Jesus zu leben und ihr Leben von Gott prägen zu lassen. Wir hatten das letzte Mal das Beispiel von Juda gesehen. Juda war ein Mann, der Gott die Ehre geben sollte. Allein schon in seinem Namen steht das drinne. Lobpreis. Durch Juda sollten alle Menschen auf dieser Welt letztendlich Gott loben können. Denn aus Juda kam Jesus Christus. Juda war ein Mann, der Führungsqualitäten hatte. Sein Wesen war ein Wesen, dem man gerne Vertrauen schenkte. Und wir hatten gelernt, dass es solche Menschen braucht. Menschen, die integer sind, die einen geraden Weg gehen, die stark sind in ihrem Charakter. Wir hatten aber auch gesehen, dass Juda so manche Schwächen hatte. Aber das Tolle ist, dass Gott in den Schwachen mächtig ist. Und das ist eine hoffnungsvolle Botschaft, die uns die Bibel gibt. Und auch im Leben von Juda war das ersichtlich. Denn als er einen ganz gravierenden Fehler begangen hatte, wurde ihm bewusst, dass er schuldig war. Und er hatte seine Schuld nicht einfach verdrängt, wie viele Menschen das heute machen, sondern er erkannte und bekannte seine Schuld. Und das machte ihn zu einem neuen Menschen. Und so ist das eine Einladung auch an dich und an mich, dass wir unsere Schuld, die wir erleben und auch erkennen, nicht einfach beiseite drängen, sondern sie Jesus abgeben. Jesus möchte dich zu einem neuen Menschen machen. Und Jesus möchte dich reinigen, er möchte dich frei machen davon. Der nächste Punkt ist, dass du auch auf diesem Weg bleibst. Und Jesus Christus hat uns auch gezeigt, durch die Beispiele des damaligen alten Israels, wie das möglich war. Wir hatten da bei Juda das Beispiel gesehen von drei Freunden, die vor einer großen Prüfung standen. Sie sollten ein fremdes Bild anbeten, aber sie taten es nicht, weil sie bereits vorher ihre Entscheidung für Gott getroffen hatten. So triff auch du die Entscheidung heute. Schieb sie nicht erst auf morgen, sondern lass dich heute in die Hand Gottes begeben. Und da wirst du sicher sein, um bei ihm zu bleiben. Wir wollen uns heute ein bisschen mehr über einen anderen Stamm Gedanken machen. Bei den 144.000 ist auch die Rede, dass es 12.000 Versiegelte gibt aus dem Stamm Sebulon. Das Beispiel von diesem Stamm wollen wir uns heute angucken. Wer war Sebulon? Und was war mit dem Stamm Sebulon? Können wir von ihm etwas lernen? Was können wir über seinen Charakter und über sein Wesen lernen? Wir wollen da ein bisschen genauer hineinschauen. Gehen wir dafür ins erste Buch Mose. Abermals ward Lea schwanger und gebar Jakob ihren sechsten Sohn und sprach, Gott hat mich reich beschenkt. Nun wird mein Mann doch bei mir bleiben, denn ich habe ihm sechs Söhne geboren und nannte ihn Sebulon. Sebulon war der letzte Sohn von Lea. Und Lea war so froh. Sie sagte, Gott hat mich beschenkt. So viele Söhne, die ich meinem Jakob brachte. Und man merkt immer noch, dass es echt ihr Anliegen war, dass Jakob doch irgendwie sie so lieb gewinnen möge. Sie sagt, der Name Sebulon soll genau das zum Ausdruck bringen. Deshalb soll Jakob sich nun zu ihr wenden und bei ihr bleiben. Sie soll zu der wahrhaftigen Ehefrau erhoben werden, zu einem Stand, der für sie gebührend ist, weil sie ja die erste Frau ist. Und wir merken, wie diese Bedeutung hier zu tragen kommt. Es ist das Geschenk Gottes, dass doch endlich Jakob bei ihr bleiben soll. Und das wird ausgedrückt durch den Namen Sebulon. Sebulon heißt Wohnen, die Wohnstätte. An dieser Stelle sehen wir, es ist ein Mann, der inmitten einer großen Familie aufwächst. Es sind bereits einige Brüder da. Und das Umfeld dieser Brüder, wie wir es auch später dann in manchen Geschichten gesehen haben, war nicht unbedingt immer das Beste. Aber so wächst auch Sebulon in dieser Familie auf. Es gibt jetzt nicht viele Berichte, die etwas über ihn erzählen, wie seine Kindheit oder Jugend war. Aber das, was wir schon wissen, ist, dass in dem Bericht, als damals Josef zu seinen Brüdern hinging, um ihnen Essen zu bringen, und auch Sebulon war dabei. Auch wenn es nur passiv war, hatte er sich doch entschieden, dass man den Josef in die Hände der Ismaeliten geben soll. Es war auch sein Gedanke, dass man sagte, lasst uns ihn doch lieber töten. Am Ende ist nichts draus geworden. Auch Sebulon war Teil von dieser Bruderschaft, die dem Vater nicht die Wahrheit gesagt hatten. Er hatte sich verschwiegen und hatte über viele Jahre in seinem Herzen das behalten, ohne die Wahrheit zu sagen. So sehen wir, dass auch Sebulon seine Schwächen hatte. Und gleichzeitig müssen wir sagen, dass doch irgendwas in dem Leben dieses Mannes besonders war. Denn wenn wir uns jetzt den Bericht von seinem Vater anschauen, im ersten Buch Mose 49, werden wir erkennen, dass Jakob einen besonderen Segen hatte für diesen einen Sohn. In Vers 13 heißt es, Sebulon wird am Gestade des Meeres wohnen und am Gestade der Schiffe und reichen bis Sidon. Das, was Jakob hier über seinen Sohn sagt, ist ganz interessant. Es geht darum, dass ein geografisches Gebiet irgendwo umrissen wird. Das Gebiet soll scheinbar auch bis ans Meer reichen, sogar bis an die Grenzen nach Sidon. Mit anderen Worten, er wird irgendwann Kontakt haben zu den Völkern, die dort draußen am Meer warten. Die Phönizier waren es. Und so hat auch Sebulon in dem, was er später erlebte, Kontakt gehabt. Aber vor allem außerhalb von Israel, Gemeinschaft und auch Geschäftsbedingungen und Geschäftsverhandlungen mit anderen Völkern. Man könnte also quasi sagen, dass das, was Jakob hier über diesen Sohn zum Ausdruck bringt, ist, dass er eine Art Abenteurer wird. Er wird nicht immer nur zu Hause bleiben. Er wird sich auch ausstrecken dahin, wo die fernen Länder sind. Das wird dann auch später ersichtlich, wenn wir den Bericht lesen, was Mose über Sebulon und diesen Stamm sagte. Er trifft genau das gleiche Urteil oder auch den Segen, was auch damals Jakob gesagt hatte. Wir lesen dazu den Bericht aus 5. Buch Mose 33. Und über Sebulon sprach er, Sebulon, freue dich deiner Fahrten und Issachar, freue dich deiner Zelte. Sie werden die Stämme auf den Berg rufen und daselbst opfern rechte Opfer. Denn sie werden den Reichtum des Meeres gewinnen und die verborgenen Schätze im Sande. Mose sagte damals über diesen Stamm Sebulon, dass sie sich freuen sollen. Da ist Glück und Freude, Zufriedenheit, Segen ist da. Mit anderen Worten dürfte auch das Wesen dieses Stammes positiv gewesen sein. Zumindest gibt hier dieser Segen von Mose diesen Eindruck. Das, was er hervorhebt, sind vor allem die Fahrten von Sebulon. So wie auch Jakob damals sagte, der Kontakt zu den Völkern draußen am Meer, das sagte auch Mose. Mit anderen Worten, der Sebulon hatte zwar seinen festen Wohnsitz in Israel, aber er war unterwegs. Er war unterwegs mit einem ganz besonderen Auftrag. Denn es heißt hier bei Mose, dass er nicht nur einfach so unterwegs war, um Geschäfte zu treiben, sondern dass er vor allem auch die Stämme bzw. die Völker, denen er begegnete, sie einlud anzubeten in Israel, an einem Berg. Es gibt natürlich jetzt unterschiedliche Ideen und Meinungen, ob es jetzt der Berg Tabor war in dem Gebiet, wo Sebulon selber war, oder ob es vielleicht auch Jerusalem war. Das sei dahingestellt. Auf alle Fälle steht hier drin, dass Sebulon die Völker einlud anzubeten und Opfer der Gerechtigkeit zu bringen. Wenn ich das Ganze kurz auf den Punkt bringen möchte, dann merke ich, Sebulon könnte man beschreiben, vielleicht mit diesen zwei Begriffen. Ein Abenteurer und gleichzeitig ein Missionar. Einer, der viel unterwegs ist, aber auch wieder zurück nach Hause kommt. und einer, der auf diesen weiten Reisen Menschen von diesem einen Gott erzählt, damit die Völker ihn kennenlernen. Issachar ist genau das Gegenteil. Sie ergänzen sich eigentlich ziemlich gut. Issachar wird beschrieben als der Stamm, der sich seiner Zelte freuen soll. Das heißt, er ist gerne zu Hause, er ist gerne im Land Israel. Bei den beiden merken wir, dass vor allem die Betonung auf Freude liegt. Beide sollen sich freuen. Beide sollen sich freuen ihrer Bestimmungen. Und so gibt es Menschen, die zum einen viel unterwegs sind und gerne unterwegs sind. Andere wiederum, die gerne zu Hause sind. Jedem das Seine. Manchmal fragt man sich auch, darf man überhaupt die Freuden im Leben so zum Ausdruck bringen? Vor allem als Christen fühlt man sich manchmal doch ein bisschen eher zurückhaltend. Aber Gott sagt, freue dich deiner Reisen. Manchmal sind gerade die Augenblicke des Alltags sehr zermürbend. Da tut es gut, einmal die weite Welt auch zu entdecken, aber auf diesen Wegen nicht nur allein unterwegs zu sein und sich denn zu freuen, sondern auch mit Gott unterwegs zu sein. Und das sehen wir hier bei Sebulon. Auch wenn nicht viele weitere Berichte in der Bibel verzeichnet sind über Sebulon, so sehen wir doch, dass dieser Stamm eine entscheidende Rolle spielte in einer besonderen Situation im Volke Israels. Wir hatten immer wieder mal bei den anderen Vorträgen gesehen, dass diese Geschichte aufkam. Es spielt sich in der Jezreel-Ebene ab. Es ist Deborah, die versucht, das Volk Israel zusammenzubringen. Denn der kananäische Bund hatte sich gegen Israel gestellt. Und hier wird uns berichtet im Buch der Richter, dass auch Sebulon mit dabei war. Nämlich an diesem entscheidenden Ort, Megiddo. Da zog herab, was übrig war von Herrlichen im Volk. Der Herr zog mit mir herab unter den Helden. Aus Ephraim zogen sie herab ins Tal und nach ihm Benjamin mit seinem Volk. Von Machir zogen Gebieter herab und von Sebulon, die den Führerstab halten. Und die Fürsten in Issachar mit Deborah, wie Issachar so Barak ins Tal, folgte er ihm auf dem Fuß. An Rubensbächen überlegten sie lange. Es wird uns hier gesagt, dass bei dieser großen Auseinandersetzung bei Megiddo auch der Stamm Sebulon dabei war. Und nicht nur der Stamm als solcher, sondern es wird vor allem betont, dass hier ein militärischer Führerstab dabei war. Es waren Männer, die Verantwortung übernommen haben, die in ihrem Bereich gekonnt und ausgebildet waren. Und sie unterstützten dieses ganze Vorhaben, denn es ging letztendlich um ihr Leben. Megiddo ist ein besonderer Ort. An diesem Ort entschieden sich viele Kämpfe. Und wenn man heutzutage nach Megiddo geht, wird man sehen, dass hier ein strategischer Punkt war. Die Straße des Meeres ging durchs Gebirge und kam bei Megiddo vorbei, um Richtung Damaskus weiterzugehen. Die Völker, die im Süden wohnten, wie zum Beispiel auch Ägypten, mussten über diese Straße und irgendwann auch bei Megiddo vorbeikommen, um in den Norden zu gelangen. Oder wenn aus dem Norden die Völker kamen, wie die Assyrer oder Babylonier, so kam man auch dort vorbei. Das heißt, wer Megiddo besaß und kontrollierte, der musste auch das ganze Land regieren und hatte Entscheidungen zu treffen. Es war deshalb ein ganz wichtiger Kampf. Und wenn man sich jetzt einmal überlegt, dass auch diese Geschichte als Symbol aufgegriffen wird in der Offenbarung, Kapitel 16, so sehen wir, dass am Ende der Zeit es auch zu einer so entscheidenden Auseinandersetzung kommen wird. Am Ende der Zeit wird es dazu kommen, dass am Berg von Megiddo, Harmageddon, Gott streiten wird. Und Gott wird kämpfen gegen die bösen Mächte. Letzten Endes werden auch Menschen, die am Ende der Zeit leben, sich fragen müssen, auf welcher Seite werde ich stehen? Wo wirst du stehen? Wirst du auf der Seite der Feinde stehen? Oder wirst du auf der Seite Gottes stehen? So wie Sebulon, der bereit war zu kämpfen, als ein Führerstab, der voll entschlossen war, auf der Seite Gottes zu sein. Es heißt im Vers 18, Sebulons Volk aber wagte sein Leben in den Tod, Naphtali auch auf den Höhen des Gefildes. Was wir hier sehen, ist, dass sie voller Mut waren, voller Mut und Loyalität. Sie waren treu ergeben und haben sogar ihr Leben riskiert für diesen einen Kampf. Denn es lag alles daran. Und wir erkennen, dass hier auch ein Bild spricht für unsere Zeit. Habe ich den Mut, für Gott auch in dieser heutigen Zeit einzustehen? Bin ich bereit, treu zu sein, loyal zu meinem Herrn Jesus? Wir haben ganz am Anfang gehört, dass am Ende der Zeit diese 144.000 versiegelt werden, damit sie durch diesen Kampf durchgehen können. Aber es heißt, dass diese Leute ihr Leben in die Hand Gottes gelegt haben. Sie haben ihre Kleider weiß gewaschen im Blut des Lammes. Was nichts anderes heißt, dass ihre Charaktere, ihr Wesen geprägt wurde durch Jesus Christus. Johannes hatte ja gesagt, dass alles, was von Gott geboren ist, diese Welt überwindet. Und der Sieg, der die Welt überwindet, ist der Glaube an Jesus Christus. So auch Sebulon an dieser Stelle. Sebulon war sozusagen die Vorhut. Es waren Vorkämpfer. Und es braucht solche Leute, die an erster Reihe stehen. Wenn wir jetzt die Geschichte ein bisschen weiterspielen, merken wir, dass dieser Stamm immer wieder aufkam. Es vergingen ca. 200 Jahre, bis eine neue Geschichte aufkam, die wir im Buch der ersten Chronik finden. Von Sebulon kamen wehrfähige Männer, zum Kampf gerüstet mit allerlei Waffen, 50.000, David einmütig zu helfen. Wir sehen bei dieser einen Geschichte, dass der Stamm Sebulon das größte Kontingent von Soldaten Davids Heer zur Verfügung gestellt hatte. Was besonders hervorgehoben wird, ist, dass sie total organisiert waren. Sie waren strukturiert und vorbereitet auf diesen Moment. Sie hatten sich gut vorbereitet und überlegt, wie werden sie David unterstützen. Und ein ganz besonderes Merkmal, was hier hervorgehoben wird, ist, dass sie einmütig hinter David standen. Mit anderen Worten, sie waren ungeteilten Herzens. Sie waren eines Sinnes. Sie standen voll dahinter. Ihr Herz, das gehörte nicht unterschiedlichen Königen oder vielleicht auch ihren eigenen Absichten, sondern das Herz war ausgerichtet auf den einen, den sie zu unterstützen hatten. Mit anderen Worten, sie waren ein großes Vorbild. Sie waren ein Vorbild auch für andere. Und wir können nicht ein Vorbild für andere sein, wenn es nicht selber bei uns mal anfängt. Das heißt, mein Herz ist der erste Punkt, an dem Jesus wirken möchte, bevor ich überhaupt für jemanden anderen da sein kann. Sebulon war nicht abgelenkt. Er war zielgerichtet. Er wusste genau, wo er hin sollte. Und so konnte er auch andere anleiten, genau diesen Weg einzuschlagen. Das Besondere daran ist, dass einige Zeit später bei Hiskia, dem König, und bei dem neu eingeweihten Passafest auch Sebulon hier erwähnt wird. Und zwar im folgenden Kontext. Doch einige von Asser und Manasse und Sebulon demütigten sich und kamen nach Jerusalem. Auch war Gottes Hand über Juda, dass er ihnen einerlei Sinn gab zu tun, wie der König und die Oberen geboten hatten, nach dem Wort des Herrn. Uns wird hier gesagt, dass es einige gab aus dem Stamm Sebulon, die als Hiskia eine neue Reform in das Volk Israel brachte, das Passa wieder einführte, den Götzendienst beseitigte, die falschen Lehren aus Israel ausmerzte, dass es Menschen gab in Sebulon, die sich sagten, das ist der wahre Weg, wir wollen auf diesem Weg bleiben. Es macht deutlich, dass es vielleicht auch in dem Stamm Sebulons Auf und Abs gab. Vielleicht waren sie nicht immer entschlossen, aber sie haben sich hier ans Herz gefasst. Sie wollten diesen Weg einschlagen. Und diese Herzensentscheidung hat tatsächlich zu tun mit einem demütigen Herzen. Bin ich bereit, mich selber zurückzunehmen? Bin ich bereit, um des Herrn Willen einen Schritt zurückzugehen und mich selber mal kritisch zu betrachten? Geht es immer nur um mich? Und hier sehen wir, dass auch Sebulon in seiner Selbstwahrnehmung merkte, es muss sich etwas ändern. Und er demütigte sein Herz und kam nach Jerusalem, um Gott anzubeten. Dieses Vorbild ist deshalb wichtig, weil wir ja schon bei Mose gelesen hatten, dass Sebulon Völker rufen wird zu dem Berg, um Opfer der Gerechtigkeit zu bringen. Wiederum merken wir, dieser Stamm zeigt uns, ich kann nicht meiner Berufung nachgehen als Christ, wenn nicht Gott in meinem Herzen als erstes beginnt. Wenn ich mein Herz nicht vor Gott beuge, und ich nicht bereit bin, meine persönlichen, vielleicht eigenen Wegen aufzugeben, um Gottes Werk oder um seines Willens, dann kann ich nicht andere anleiten. Wie soll ich denn andere hin zu dem Berg bringen, damit sie Opfer der Gerechtigkeit bringen, um Gott zu begegnen, wenn ich nicht selber diesen Weg gehe? Manche Leute fragen sich vielleicht, warum andere der Gemeinde fernbleiben, warum manche in der eigenen Familie oder der Jugend nicht den Weg mit Gott gehen möchte. Vielleicht muss ich an dieser Stelle mein eigenes Leben betrachten. Bin ich wie Sebulon ein solches Vorbild? Ein Mensch, der als erstes sein Herz vor Gott gedemütigt hat? Vielleicht bin ich abenteuerlustig und missionarisch unterwegs, aber tue ich es in der Gesinnung Jesu Christi? Das möchte uns Sebulon zeigen, damit auch andere Menschen zu Gott finden und den Weg zu dem Berg, um Gott anzubeten. Der Charakter von Sebulon hat so manche Auf- und Abs. Und dennoch gibt es sehr viele positive Eigenschaften, die uns ermutigen. Wir sehen, an einer Stelle hat es auch eine schwierige Zeit gegeben für den Stamm. Sie lebten in Israel bis zu der Zeit, wo die Assyrer kamen. Die Assyrer nahmen ja das Nordreich mit in die Gefangenschaft und dazu gehörte auch Sebulon. Wir lesen hier einen Bericht, wo die assyrischen Heere über den Norden des israelischen Landes kamen und wie auch hier der heidnische Kult etabliert wurde. So wurden sie bedrängt. Und aufgrund dieser Schwierigkeit wird folgender Bericht über Sebulon auch hier in der Bibel festgehalten. Jesaja Kapitel 8. Doch es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Hat er in früherer Zeit in Schmach gebracht das Land Sebulon und das Land Naphtali, so wird er hernach zu Ehren bringen den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordans, das Galiläa der Heiden. Kapitel 9, Vers 1. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Wie ist das möglich, dass diese Prophezeiung hier gegeben wird? Zum einen hat Sebulon Schmach erlitten, weil die Feinde kamen, weil sie durchdrungen wurden von Versuchungen und von Gott abgebracht wurden. Aber es sollte ein helles Licht scheinen in dieser Gegend. Die Finsternis sollte nicht da bleiben. Und wie war das möglich? Es war möglich durch ein Kind. Ein Kind, das kommen sollte. Wir lesen das in den nächsten Versen. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seine Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott Held, ewig Vater, Friede Fürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Die Bibel zeigt uns, dass es eine Botschaft der Hoffnung gab für das Volk, was damals in dieser Schmach lebte. Sebulon wurde zwar in die Gefangenschaft verschleppt, und sie kamen nach dieser Gefangenschaft nicht mehr zurück. Der Stamm verschwand zwar, aber das Gebiet sollte erfüllt werden mit einem ganz besonderen Licht. Die Verheißung des kommenden Messias sollte diese Gegend erleuchten. Es ist genau die Zeit, in der Jesus in diese Welt kommt. Er kommt in diese Welt und wächst auf in der Gegend von Nazareth. Und wir lesen dazu folgenden Bericht im Neuen Testament. Und er verließ Nazareth, kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja. Auch hier sehen wir, wie die Worte, die damals der Prophet Jesaja sagte, sich erfüllten. Eine Hoffnung auch für das Gebiet Sebulon. Der Messias, der in Bethlehem geboren war, sollte zurückkommen und dieses Land erleuchten. Das Land, in dem Menschen waren, die auch ihre Kämpfe hatten. Und es war die Zeit, in der Jesus dort den Menschen begegnete, um ihnen Hoffnung zu geben. Er wuchs auf in Nazareth. Er war dann später in Kapernaum. Man könnte sich vorstellen, dass es ungefähr 25 Jahre waren, in denen Jesus gerade in dieser Gegend von Sebulon und Naphtali am meisten wirkte. Kana, die Hochzeit, das erste Wunder geschah genau in diesem Gebiet. Der Hauptmann, der Jesus bat, bitte mach meinen Sohn wieder gesund, geschah auch in dieser Gegend. Dieses Land hat so viele Wunder erlebt. Und doch fragte man sich damals, wie kann aus Nazareth Gutes kommen? Wie soll bitte aus diesem Gebiet etwas Gutes hervorkommen? Das Tolle ist, wenn Jesus Christus in dieses Land hineinkam, wurde alles anders. Das Leben der Menschen änderte sich. Ein Licht ist erschienen und dieses Licht erleuchtete die Menschen. Die Botschaft von Sebulon endet sozusagen mit einer glorreichen Erfüllung der Prophezeiung. Und so sehen wir auch für uns, dass dieser Stamm eine große Bedeutung hat. Und dass wir lernen können von seinen Charaktereigenschaften, von seinen Kämpfen, aber auch von den schönen Momenten, als Jesus dieses Land erfüllte. Wir sehen in der Offenbarung, dass es 144.000 gibt, die versiegelt sind aus allen Stämmen. Sie werden überwinden. Sie werden dem Lamm folgen, wohin es geht. Die Offenbarung sagt uns, dass diese 144.000 den Namen des Vaters und den Namen des Sohnes auf ihren Stirnen haben. Der Name ist ein Ausdruck des Wesens. Der Name ist der Ausdruck des Charakters. Und wenn in Offenbarung 14,1 das so ausgedrückt wird, dass diese Endzeitgläubigen den Charakter Gottes in ihrem Leben widerspiegeln und den Charakter Jesu Christi, so sind es auch 12.000 Versiegelte aus dem Stamm Sebulon. Sebulon, hatten wir gesehen, war nicht immer in guter Gemeinschaft. Seine Brüder waren nicht der gute Einfluss für ihn und so hatte auch er seine Herausforderungen und Schwächen. Aber Sebulon hatte es gelernt, auf Gott zu schauen. Er wird später in der Geschichte einer der Stämme, die eine besondere Führungsaufgabe übernehmen. Es ist ein Stamm, der mutig eintritt für den Herrn, der an einem entscheidenden Punkt der Geschichte Israels alles gab, damit Gott geehrt werden kann. Der Stamm Sebulon ist ein Stamm, der uns Mut zusprechen möchte, der uns auffordert, eine Herzensentscheidung heute zu treffen und der uns auffordert, sich selbst auch mal zu hinterfragen. Und zwar sein Herz vor Gott zu demütigen. Und dieser Gedanke soll uns mitbewegen. Denn Sebulon war einer, der an den Küsten gelebt hatte, der die frohe Botschaft auf seinen Reisen mitnahm, wie ein Missionar, wie ein Abenteurer, aber der mit Gott unterwegs war. Wir sehen hier, dass Sebulon einige Leute von uns vielleicht ganz bewusst anspricht. Es gibt Menschen, die viel unterwegs sind. Es sind Menschen, die Jesus zu anderen bringen können. Menschen, die vielleicht offen auf Fremde zugehen können, um ihnen die frohe Botschaft von Jesus Christus zu bringen. Sie haben das Wesen Gottes und den Charakter Jesu Christi zu ihrem eigenen gemacht. Gott hat den ersten Platz an ihrer Stelle bekommen und sie waren voll entschlossen, selbst wenn es ihnen vielleicht das Leben gekostet hat. So werden wir aufgerufen, diesem Beispiel nachzuahmen. Wenn du dich angesprochen fühlst und irgendwo merkst, dass du Ähnlichkeiten hast mit diesem einen Mann aus Israel und diesem Stamm, so bitte doch den Herrn, dass er dir diesen Mut gibt, dass er dir diese Herzensentscheidung gibt, dass du sagst, Herr, du kennst mein Herz, ich möchte es dir ganz weihen. Das Umfeld mag vielleicht unterschiedlich sein und vielleicht nicht immer so passend, aber wenn du mich prägst, so wie damals auch den Stamm Sebulon, so möchte ich dir folgen. Herr Jesus, komm du in mein Leben und mach du mich zu einem Überwinder.